Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, das Song Contest und das Neujahrskonzert haben ja musikalisch nicht allzu viel gemeinsam. Aber eine zentrale Sache doch. Sie beginnen nämlich mit derselben Komposition, jedenfalls in der Fernsehübertragung.
In der Fernsehübertragung, so ist es. Ja. Die Eurovisionshymne kennt jeder, die wenigsten wissen, was es eigentlich ist. Es ist jedenfalls ein Stück, das nicht zu diesem Zweck komponiert worden ist. Das gibt es ja auch zum Teil.
Es ist sozusagen kein Auftragswerk für die EBU, die European Broadcasting Union, die dieses Programm Eurovision betreibt, das ja eigentlich ein Austausch von Rundfunkprogrammen ist.
Ja,
also
genau.
Alle Sendungen, die unter dieses Abkommen fallen und weltweit oder zumindest europaweit übertragen werden, haben diese Fanfare am Anfang. Und da hat ja früher Wetten, dass dazu gezählt, da zählen Skirennen dazu. Mhm. Und natürlich jetzt der Song Contest, in dem wir uns gerade mittendrin befinden hier in Wien.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme beginnen gerade mal die Semifinalrunden.
Ja. Genau. Und wir haben schon am Rathausplatz in Wien diese Fanfare gehört, gespielt vom Radiosymphonieorchester des ORF. Also das ist wirklich untrennbar verbunden mit dem Song Contest, aber es hat eigentlich mit dem Song Contest nichts zu tun.
Nein, in dem Fall ist es ja lustig, dass eben das Radioorchester diese Fanfare spielt, denn natürlich beim Neujahrskonzert, die Philharmoniker spielen das nicht im Musikverein. Also das ist zwar auch eine Eurovisionssendung selbstverständlich und es kommt bei der Fernsehübertragung die übliche Signation, aber beim Song Contest ist es ja noch einmal ein bisschen anders, weil das ist ja quasi etwas, was für die Eurovision gemacht wird. Und da ist es dann sozusagen systemimmanent, dass das irgendwann einmal eben in dem Fall bei der Eröffnung auch live gespielt wird. Ne?
Hören wir es uns doch einfach mal an, weil jetzt reden wir die ganze Zeit darüber. Ja, lieber Willi, was ist denn das jetzt eigentlich?
Das ist in Wahrheit ein Stück, das nicht aus dem 20. und nicht aus dem 19. Jahrhundert stammt, sondern aus dem 18. Jahrhundert und ist ein Einleitungsstück zu einer geistlichen Komposition. Würde man nicht glauben. Das wirkt ja doch sehr weltlich in diesem strahlenden Hymnentonfall. Also es ist tatsächlich der Beginn des Tedeums eines Komponisten namens Marc-Antoine Charpentier, Franzose seines Zeichens, und einer der wichtigsten Meister aus der Zeit des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Allerdings nicht der, den man als erstes nennt, wenn man sagt, wer waren denn die großen Musikmeister bei Ludwig XIV.? Also das war im Wesentlichen Jean-Baptiste Lully. Das war der Erfinder, sagen wir mal so, der französischen Oper, also dessen, was man als typisch französische Oper bezeichnet. Und er war gleichzeitig ein absoluter raumverdrängender Typ. Also wenn der wo reingekommen ist, war er in den nächsten 30 Sekunden der Chef, weil alle freiwillig zurückgetreten sind. Das war der Lully und er hat wirklich tatsächlich die Gunst des Königs genossen. Hat ihm zugearbeitet, raffiniert Test. Der König hat ja selber, wie wir aus dem Film wissen, Le Roi Danse, auch selber getanzt. Und also Lully hat alles bedient, was Ludwig XIV. Wollte. Große Repräsentationsstücke, bei denen man allerdings auch den Text verstehen musste. Also alles, was der Ludwig vorgeschrieben hat, hat er realisiert. Und, das muss man auch sagen, er hat es gut realisiert. Er war ein großartiger Handwerker und hat das dann wirklich auf qualitätvollste Arbeit erledigt. Aber er hat sehr genau darauf geschaut, dass kein anderer seine Kreise stört. Also er hat dann eine Genehmigung des Königs gehabt, dass er und er allein für alle musikalischen Veranstaltungen in der Umgebung des Hofes allein verantwortlich ist. Und jeder, der sonst noch Musik komponieren wollte, hat das tun können, aber er hat sich auf ganz kleine Besetzungen beschränken müssen. Also alles, was ein bisschen repräsentativ war, war Lully. Und jetzt hören wir aber diese sehr repräsentative Musik des Herrn Charpentier, die aber nicht im Umkreis des Hofes war. Und ja, natürlich bei festlichen Gelegenheiten konnten auch andere Komponisten drankommen. Charpentier ist drangekommen, aber eben nie mit einem königlichen Privileg. Was dafür gesorgt hat, dass er nach seinem Tod sofort vergessen war. Zu Lebzeiten war er viel gespielt, hoch angesehen, in Frankreich, ringsum kaum. Und danach war 200 Jahre Funkstille. Und eigentlich hat nur die Tatsache, dass man irgendwann einmal die Partitur dieses Tedeums gefunden hat, das mit dieser Musik beginnt, und dass man das dann zur Eurovisionshymne gemacht hat, irgendein findiger Arrangeur, hat überhaupt erst das Interesse geweckt. Wo ist denn das her? Weil das Stück ist ja wirklich zündend. Ich würde mal vorschlagen, hören wir es mal so, wie es im Tedeum wirklich gespielt wird.
Da hören wir gleich, es gibt mehr als nur diese Fanfare, die wir im Fernsehen so oft hören. Wir hören aber auch, es klingt ein bisschen anders, als es gewohnt ist. Also das Tempo ist anders, es ist auch irgendwie anders phrasiert. Also ich würde sagen, es ist ein bisschen...
Es ist auch anders instrumentiert natürlich. Nicht? Ja. Also wir haben hier diese Paukeneinleitung, die ja in der Fanfare auch fehlt. Also die Trommeln, die Pauken sind Trommeln, die das eintrommeln. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Einzugsmusik.
Ja, es ist auch so beschwingt irgendwie.
Es ist beschwingt, es ist eine festliche Einzugsmusik. Wie eine Ouvertüre in der Oper sozusagen, hier allerdings für ein geistliches Stück. Man kann sich ja vorstellen, da sind die Leute reingeströmt und wahrscheinlich haben die das x-fach wiederholt und so, bis alle gesessen sind oder gestanden sind, je nachdem. Das wissen wir nicht ganz genau, wie die Modalitäten waren. Aber es ist jedenfalls ein Instrumentalstück. Und wenn du sagst anders, erstens einmal, die Phrasierung ist anders. Ja, also die Melodie ist ganz eindeutig erkennbar, die Harmonie ist genau gleich, aber es wird ein bisschen anders phrasiert. Es ist einfach die Fanfarenmelodie, die wir gewöhnt sind zu hören, ist halt ein Arrangement aus dem 20. Jahrhundert. Und es ist auch so, dass natürlich das, was wir jetzt gespielt haben, ist so typisch Originalklang. Also so ungefähr stellt man sich vor, hat man in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wahrscheinlich diese Rhythmen wirklich gespielt. Genau wissen wir es nicht, aber wahrscheinlich so, jedenfalls sicher nicht so, wie wir es in der Eurovisionshymne gewöhnt sind zu hören. Da hat sich ja sehr viel geändert. Nicht?
Es wird irgendwie noch feierlicher und pompöser in diesem neueren Arrangement. Aber was es schon hat im Original, würde ich jetzt sagen, es hat im wörtlichen Sinne Pauken und Trompeten.
Ja, Pauken
also
und Trompeten.
Man merkt, das ist feierlich, da beginnt jetzt was Großes.
Davon kommt ja auch unser Spruch. Etwas ist mit Pauken und Trompeten passiert. Das war ja nur dann, wenn etwas Feierliches angestanden ist. Weil die Pauken und Trompeten kamen ja nicht in den normalen Orchestern vor, sondern die sind ja nur hinzugezogen worden von der Blasmusik oder von irgendwas, was es an Kapellen gegeben hat. Wenn es solche Gelegenheiten gegeben hat, dann sind also die fürstlichen Musiker oder die, in dem Fall die königlichen Musiker eben da gewesen und verstärkt worden durch andere Kräfte. Also zum Beispiel eben vor allem durch Trompeten, die vor allem zuerst einmal Turmbläser waren. Nicht?
Ah,
aber
okay.
Natürlich voll ausgebildete Musiker und bei solchen Sachen
hat man konnten
sie mitspielen. Wenn die Tonart gestimmt hat, daher sind diese Art von festlichen Musiken sind in den Tonarten, die eine Naturtrompete gut spielen kann.
Ach so, Trompete kann nicht alles spielen?
Ja, Trompete kann die Naturtöne spielen und die, das heißt, wenn der Grundton D ist, dann spielt sie am besten in D-Dur. Da kann sie wirklich gut spielen, kann in G-Dur auch spielen, aber fehlt ja schon das C sozusagen. Also das führt jetzt zu weit, aber es ist immer sehr die Frage, wenn festliche Musik ist, steht sie meistens in D-Dur. Warum? Weil die Trompeten in D-Dur gestanden sind.
Damit die Trompete auch mitspielen kann.
Ja, genau.
Okay, aber der Herr Charpentier hat ja vermutlich nicht sich damals gedacht, ich schreibe jetzt eine Melodie, die dann in 300 Jahren fürs Fernsehen verwendet werden kann, wenn es das dann geben wird. Also was war denn der Anlass, für den er das komponiert hat?
Es ist eben, wie gesagt, es ist eine Einzugsmusik, es ist ein festlicher Beginn, es ist ein Auftakt, es ist eine Hymne, es ist eine Eurovisionshymne, in dem Fall ist es eine Signation, sagen wir ruhig so, eine Signation, jetzt geht's gleich los sozusagen.
Ja, und was ging damals los? Weiß man das konkret?
Ja, das weiß man sehr konkret, weil das ist nämlich die Nummer 1 einer Partitur, die eine Vertonung des Tedeums ist. Also das großer Gott, wir loben dich. Also wer halbwegs kirchenaffin ist, kennt dieses Lied.
Kannst du es mir als nicht kirchenaffine Person erklären?
das ist eines der festlichen Lieder, die vor allem im katholischen Bereich gesungen wird gegen Ende eines Festgottesdienstes. Unter Umständen auch am Anfang, je nachdem, was da zu feiern ist und wie der Ritus gerade ist.
Also es gibt einen fixen Text und den hat der dann vertont.
Großer Gott, wir loben dich,
ja,
wir preisen deine Stärke und so weiter. Das ist ein Text, lateinisch natürlich, Te Deum Laudamus. Das ist x-fach vertont worden, weil es eben einer der großen Festgesänge der katholischen Kirche gewesen ist, eben bei festlichen Anlässen verwendet worden. Und daher ist der Text sehr, sehr oft für die unterschiedlichsten Gelegenheiten vertont worden. Also zum Beispiel von Händel gibt es zwei große Tedeums-Vertonungen, die jeweils bei Friedensschlüssen in kriegerischen Zeiten halt dann immer von der siegreichen Seite aufgeführt worden sind. Das wurde zelebriert. Wir kennen es, alle Opernfreunde kennen es, Finale Akt 1 Tosca von Puccini. Da wird die Falschmeldung herausgegeben, dass die österreichischen Truppen Napoleon besiegt hätten, was in Rom bei den Herrschenden zu einem Triumphgeheul führt und es wird sofort ein großer Gottesdienst abgehalten. Der spielt in der Kirche, in der der erste Akt der Tosca spielt und der Polizeichef, der Allmächtige, stimmt in dieses Te Deum ein. Und das ist einfach die Situation, so war es. Die sind eingezogen und dann haben sie ein Te Deum gesungen als Dank Gottesdienst sozusagen dafür, dass der Napoleon geschlagen worden ist. Stellt sich dann heraus, hat nicht gestimmt, ja, aber das ist im Zuge der Oper, spielt das dann eine andere Rolle. Aber dort haben wir die Nutzanwendung, das war ein typischer Fall, bei dem ein Te Deum gesungen wurde.
Thank you.
dass am Schluss diese brutalen Akkorde, das ist das Thema des grausamen Polizeichefs Scarpia, der vorher auch mitgesungen hat beim Tedeum, nicht ohne schon sich sicher zu fühlen, dass er die Tosca, die er erobern will, auch erobern wird mit kriminellen Machenschaften. Und in das Ganze, in diese Melange aus dem feierlichen Gesang und der Brutalität dieses Mannes, der dann einstimmt in den Kirchengesang, zieht der Puccini, wie man gehört hat, also wirklich ungeheure Wirkungen, nicht? Aber das war ein typisches Tedeum zur Feier eines militärischen Siegs.
Das klingt jetzt aber auch ganz anders als die Eurovision-Fanfare. Das heißt, ein Tedeum erkennt man am Text?
Am Text, also nur am Text.
Okay, ja, das heißt, auch in dem Eurovision-Lied, also in dem Tedeum von Charpentier, wird noch gesungen.
Absolut. Und wir können gleich zumindest die ersten Takte hören, wie das ist nämlich auch eine tiefe Männerstimme, die das als Solo singt, das Tedeum Laudamus. Also, wir sehen schon nach dem festlichen Fanfare mit Pauken und Trompeten ist jetzt hier plötzlich eine ganz, wie in der italienischen Oper dieser Zeit, nur ein paar Streicher und ein Continuo, also ein Cembalo drunter oder eine Laute, die die Harmonien angibt und ein Bass-Solo singt also zur höheren Ehre Gottes. Es geht dann weiter. Das ist eine typische Kantatenkomposition, wenn man so will. In Frankreich haben sie Motetten geheißen, waren die typischen französischen Barock-Motetten. Das waren in der Regel geistliche Texte, meist lateinische Texte, die in verschiedenen Sätzen vertont worden sind, quasi mit Arien wie in der Oper, die verschiedenen Szenen und Arien aufeinander folgen. Also es konnte jetzt eine Solonummer sein, wie jetzt hier, oder ein Duett, oder dann ein Chor. Und das wechselt sich ab und endet dann mit einem pompösen Schlusschor, in dem dann auch die Pauken und Trompeten wieder dabei sind. Das ist so eine typische französische Motette. Das gab es auch in Italien. Dort hat Charpentier übrigens auch gelernt, wo man sozusagen als zweiten Zweig der großen Vokalmusik neben der Oper auch die geistliche Musik gepflegt hat. Und wenn man da jetzt weiter zurückschaut, dann hat das natürlich Methode. Es gab ja das Tridentinische Konzil, bei dem die Figuralmusik, wie das damals hieß, also die komponierte Musik, die mehrstimmige Musik, eigentlich aus der Kirche verbannt werden sollte wieder.
Warum denn das?
Ja, warum? Die Frage ist gut, weil die Geistlichkeit befammt. Das Publikum wird viel zu sehr, die Kirchgänger werden viel zu sehr abgelenkt von der schönen Musik, von der eigentlichen weihevollen Situation und von der liturgischen Handlung. Und deswegen gehen wir zurück zum gregorianischen einstimmigen Choral, der halt für uns so ein bisschen fad ist, aber der die weihevolle Stimmung nicht stört. Ja?
Da würde mich interessieren, wie sich das auf die Zahlen ausgewirkt hat, der Kirchengänger.
Ja, da, ich glaube, sie haben sich getraut, nicht hinzugehen, weil eine Cenk gesungen wurde. Nein.
Die sind doch nur wegen der Musik da.
Ja, das gab es ja später dann wirklich. Ja? Also ich meine, noch den Bach, dem man ja nicht vorwerfen konnte, dass er zu wenig fromm gewesen ist, hat der Leipziger Rat gesagt, er möge aufpassen, dass seine Musik nicht zu opernhaftig daherkommt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und wie wir also finden heute, wenn wir Sachen wie die Johannespassion oder die Matthäuspassion hören oder auch die H-Moll-Messe, die der Leipziger Rat ja nicht gehört hat, aber wie auch immer, aber die großen Passionsmusiken, die Kantaten, jeden Sonntag eine Kantate, die genauso war, da war vielleicht eine Sinfonia am Anfang, nur nicht mit Pauken und Trompeten, außer bei festlichen Anlässen, gab es natürlich auch bei Bach schon, da ist auch schon die Blasmusik dazugekommen, aber im Wesentlichen ein kleines Ensemble mit Streichern und vielleicht zwei Oboen und einem Fagott oder so.
Damit es nicht ablenkt.
Vom Gottesdienst. Aber es hat natürlich die Kenner schon abgelenkt, weil Bachs Musik von einer derartigen Qualität war, dass die natürlich so, wie du sagst, die sind gern in die Sonntagsmesse gegangen, weil sie sich auch gefreut haben, dass nicht nur die fade Predigt zu hören war, sondern auch die wunderbare Musik, die natürlich dafür entschädigt hat, dass es kaum und Unterhaltungsmusik in dem Sinn gegeben hat, auch keine Opernaufführungen. Deswegen hat Bach ja auch keine Oper komponiert, weil an den protestantischen Höfen, wo er tätig war, war nichts mit Oper. Aber die Musik wurde halt zur höheren Ehre Gottes gemacht, aber da waren auch wunderbare Arien drinnen, da waren herrliche Duette drin, da waren herrliche Chöre drinnen. Und das war natürlich auch eine Erbauung, das war eine Freude. Und das ist von der Geistlichkeit eben deshalb nicht so gern gesehen worden. Ich meine, das war ja überhaupt immer die schöne geistliche Musik. Denken wir zum Beispiel an Mozart. Der musste in Salzburg, in seiner Salzburger Zeit, für den Fürsterzbischof und dessen Messen natürlich ununterbrochen irgendwelche neuen Messkompositionen abliefern. Und da hat es genaue Vorschriften gegeben, weil der Erzbischof wollte rechtzeitig zum Lunch zu Hause sein und hat gesagt, kurz muss das alles sein. Das ist alles viel zu lang, sodass es dann sogar Messen gegeben hat in der Zeit, wo die langen Teile des Ordinariums, also Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, das kann man relativ kurz erledigen. Gloria dauert schon viel länger, weil das sind, ich weiß nicht, 24 Verse oder noch mehr. Credo, das Glaubensbekenntnis, sind noch mehr Verse, weil das ist ja länger als das, was wir beten in der Kirche. Das sind dann große Credo, ist ja sehr ausführlich. Und das dauert natürlich, wenn man das nach der Reihe heruntersingt, auch wenn man es in schnellem Tempo macht. Und da gab es sogar Sachen, wo man gesagt hat, dann so gut, dann singen die Soprane, die Alte singen die eine Strophe und gleichzeitig singen Tenöre und Bässe sicher die andere,
werden wir schneller fertig. Alle Strophen gleichzeitig.
Ja. Also wir sehen, die geistliche Musik war durchaus weltliche Überlegungen sehr, sehr beeinflusst.
Okay. Na und was hat denn die offizielle Kirche dann zum Tedeum von Charpentier gesagt? Weil das ist ja eine Musik, die so festlich und feierlich und unreduziert ist, dass wir sie heute mit TV-Entertainment gleichsetzen.
Ja, es ist natürlich so, dass das im Sonnenstaat des Ludwigs XIV. Natürlich schon erwünscht war, dass nicht nur die königlichen Zeremonien prunkvoll ausstaffiert waren, auch akustisch, sondern natürlich auch zur höheren Ehre Gottes, dem ja alle verpflichtet waren, musste natürlich auch großartige Musik geliefert werden. Wobei der König verboten hat, dass Messen, das haben wir gerade davon geredet, Kyrie, Gloria, Credo, dass Messen in großem Stil vertont werden. Deswegen sind andere Teile, wenn es darum gegangen ist, dass es ein festlicher Gottesdienst zu einem bestimmten Zweck ist, in dieser französischen Motettenform vertont worden, wie eben das Charpentier Te Deum. Da war das dann natürlich möglich, nicht? Also die geistliche Andacht durfte nicht gestört werden, aber wenn ein festlicher Anlass war oder auch, was in Frankreich bis heute auf eine faszinierende Weise zelebriert wird, das sind die Laissons de Ténèbres, das sind die finsteren Stunden vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung, also vor der Auferstehung, vor Ostern, nicht? Also in der Karwoche. Das ist heute noch. Unlängst war ich bei so einem Gottesdienst dabei in Paris und die zelebrieren das wirklich wie vor 200 Jahren. Das ist ganz toll gemacht. Da wird gebetet, da wird gesungen. Dann wird immer eine Kerze, da brennen vorne alle Kerzen und immer nach jeder Strophe quasi wird eine Kerze gelöscht, bis es ganz finster ist. Deswegen heißt es also die finsteren Lektionen, nicht? Das sind ganz, ganz große Zelebrationen, die natürlich im 18. Jahrhundert noch viel, viel intensiver gestaltet worden sind. Und dafür gab es auch Motetten, wie es eben geheißen hat. Die waren dann natürlich nicht so festlichen Charakters wie ein Te Deum, aber auch ganz starke expressive Musik.
Mhm. Wird Charpentiers Te Deum heute noch in Kirchen gespielt?
Sicher, jetzt wieder. Also es gab eine Zeit, wo niemand wusste, wer Charpentier war. Dann kam die Eurovisionshymne und dann hat man geschaut, was der noch alles geschrieben hat. Und dann ist man draufgekommen, dass das eben, obwohl er nicht im direkten Umkreis von Ludwig XIV. War, ein ganz bedeutender Komponist seiner Zeit war, an großen Fürstenhöfen wohl gelitten. Und der hat viele, interessanterweise, er hat auch Messen komponiert, weil nur im direkten Umfeld von König Ludwig durfte das eben nicht großmusikalisch zelebriert werden. Und er hat, anders als die meisten französischen Komponisten dieser Ära, in Italien studiert. Was damals in ganz Europa selbstverständlich war, wenn man musikalisches Gewerbe erlernen wollte, musste man ein, zwei Jahre in Italien gearbeitet haben, das erlebt haben, wie in Rom zum Beispiel so große Zelebrationen abgehalten worden sind, da hat man alles gelernt, weil die haben das auf wirklich barocke Weise, also da hat man wirklich erfahren, was barock ist. Und das hat Charpentier gemacht. Das Interessante ist ja, dass den französischen Stil, vor allem in der Oper, Jean-Baptiste Lully, schon erwähnt, kreiert hat eigentlich und zu dem gemacht hat, was dann das Muster war, nachdem alle arbeiten mussten. Giovanni Battista Lully hat er eigentlich geheißen. Er kam aus Italien nach Frankreich, hat sich aber dann unter den Fittichen von Ludwig XIV. Zum Super-Hyper-Franzosen entwickelt und also sozusagen seine ganze italienische Kunst, die hat er schon beherrscht, aber die hat er so variiert, dass es typisch französisch wurde. Aus den Händen eines Italieners. Charpentier, in Frankreich geboren, man weiß nicht viel über sein Leben, aber jedenfalls war er Franzose, ging nach Rom, hat dort gelernt sozusagen und hat jetzt wirklich diesen konzertierenden Stil, was haben wir schon gehabt, eine große symphonische Einleitung sozusagen, dann eine Arie, haben wir schon ein Stück gehört, dann große Chöre und so weiter. Das, der konzertierende Stil, der in Italien gepflegt worden ist. Sehr prunkvoll, sehr satt, sehr üppig. Den hat er nach Frankreich gebracht und mit dem dortigen Geschmack amalgamiert. Und er hat es so raffiniert gemacht, dass die Zeitgenossen wirklich wussten, dass das einer der bedeutendsten Komponisten ist. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Beispiel mitgebracht aus einer vierchörigen Messe. Das war in Frankreich damals eigentlich undenkbar. Das war im Barock von Italien war das schon so, dass es ein Prinzip der Mehrchörigkeit gegeben hat. Da ist auf einer Empore ein Chor gestanden, auf der anderen Empore ein anderer Chor und die haben neben und miteinander Musik gemacht.
Und die einen haben eine Strophe gesungen, die anderen die andere?
Ja, oder Frage-Antwort. Das kann man schon so vorspielen. Das ist vorstellen. Das ist ein richtiger Dialog. Das ist ein richtiges dialogisches Prinzip.
Und beide Chöre waren voll ausgestattet von Sopran bis Bass?
Ja, so war das. Konnte so sein, musste nicht. Und Charpentier macht jetzt übrigens auch diese Frage damit beantwortend, das geht nicht nur das konzertierende Prinzip zwischen den verschiedenen Chören, sondern auch zwischen Ober- und Unterstimmen, zwischen Frauen- und Männerstimmen. Und zum Beispiel der Anfang des Glorias, der vierchörigen Messe von Charpentier, ist für mich ein faszinierendes Beispiel für die Kunstfertigkeit dieses Komponisten, wo man weiß, warum die Zeitgenossen gefunden haben, der ist sehr, sehr, sehr gut. Also das Gloria in excelsis Deo, also Ehre sei Gott in der Höhe, et in terra pax hominibus und Friede den Menschen auf Erden. Und jetzt hören wir mal, wie er das komponiert. Vier Chöre, muss man sich vorstellen, an vier verschiedenen Stellen der Kirche.
Ziemlicher Surround-Sound.
Oder des Raums, in dem es, glaube ich, in dem Fall ist es sicher eine Kirche gewesen. Surround-Sound, wie du sagst, genau, das haben die schon erfunden im Barock. Und es beginnt, das Gloria, mit vier Sopranstimmen, vier Solostimmen, von jedem Chor eine. Und die singen da, das muss man sich wirklich als Surround-Sound, können wir leider hier im Studio nicht simulieren, muss man sich vorstellen, also das umkreist es, das Gloria in excelsis Deo, also in der Höhe oben. Und dann, die tiefen Stimmen setzen dann ein, et in terra pax, auf der Erde, unten, Friede den Menschen. Und dann das Pax, das Friede, das sind ganz lange Notenwerte, also Friede, Friede. So wird das ausgedeutet. Und wir haben fast wie ein Mantra, ja. Und wir haben verschiedene Klangebenen, die da sich vereinigen zu einem, sagen wir es ruhig, zu einem geistlichen Theater.
Und auch das ist in Vergessenheit geraten, wie alles von Charpentier?
Es ist alles in Vergessenheit geraten von ihm über 200 Jahre. Und dann plötzlich mit der Entdeckung der Manuskripte in einer französischen Bibliothek. Das einzig Gute ist, dass seine Werke oder die, die erhalten geblieben sind, in sehr schönen Bänden gebunden erhalten geblieben sind in einer Pariser Bibliothek. Und das wurde dann nach und nach durchforstet. Das ist eine Frucht nicht nur der Eurovisionshymne, sondern auch der Wiederbesinnung auf die barocke Spieltradition, wo man dann gesagt hat, also in Wirklichkeit, das Originalklangbewegung, hat er dann auch nach Repertoire gesucht, nach Verschütteten. Dann haben wir in Deutschland Komponisten dazu gewonnen, in Italien natürlich jede Menge und auch in Frankreich. Und da hat man sich nach dem Erfolg des Arrangements, des Eurovisionsarrangements des Tedeums, hat man sich dann besonnen, auch dieses Charpentier, übrigens nicht zu verwechseln mit Gustave Charpentier.
Ah, da gibt es noch einen.
Ja, da gibt es einen, der hat eine Oper Louise komponiert, eine wunderbare Oper über Paris, die Stadt Paris, wo eine wunderbare Arie drinnen ist, die Callas auch gern gesungen hat. Also das ist viel, viel später, das ist an der Schwelle zur Moderne. Aber Marc-Antoine Charpentier war wirklich ein bedeutender Barockmeister, eben in dieser Mixtur aus Italianità und dem von Lully kreierten französischen, typischen französischen Stil.
Ist ja eigentlich sehr passend. Ein Amalgam aus Italien und Frankreich steht heute für auch einen gewissen paneuropäischen Gedanken.
Ja, kann man so sagen. Ja.
Könnte man so sagen. Ich habe ein bisschen was darüber nachgelesen, wie dieses Tedeum dann zur Eurovision-Fanfare geworden ist. Sehr viel weiß man tatsächlich nicht mehr. Aber es wurde offenbar in den 1940er, 50er Jahren derzeit wiederentdeckt und es kam 1953 erstmals eine Aufnahme heraus. Das war übrigens eine der ersten Langspielplatten in Frankreich. Also hat auch deshalb so für ein gewisses Aufsehen gesorgt. Und es wurde dann wirklich prompt als Eurovision-Fanfare eingesetzt. Heute scheint keiner mehr zu wissen, wer die Idee dazu hatte. Also auch in den Archiven der Eurovisionsabteilungen hat man keine Aufzeichnungen dazu offenbar. Aber es war wohl nicht allzu abwegig, weil das eben damals eine beliebte Aufnahme war. Mhm. Und man hat es dann eingesetzt und seitdem ist es durchgehend die Fanfare, die uns entgegenlacht.
Ja, ja, anders als die Zeit im Bild, Signation und so weiter, die ist ja immer neu komponiert worden. Und jetzt ist das,
die
Sendung, seit ich ein Kind war, natürlich Neujahrskonzert oder was auch immer, Skiübertragungen, immer war die Eurovisionsfanfare und das war immer der Charpentier. Ja. Nee, ist auch ziemlich gut.
Es ist total eingängig. Du, aber eine Frage. Du weißt ja oder du wusstest ja quasi immer schon, dass das Kirchenmusik ist. Gibt das deiner Meinung nach diesen Fernsehsendungen eine gewisse sakrale Note?
Nein, glaube ich nicht, weil es ja keiner weiß. Also außer die wissen, dass das Charpentier-Tedeum ist. Und ich meine, zu der Zeit, wo ich ein Kind war, hat das kein Mensch gewusst, von wem das ist. Das waren die internationalen Sendungen, nicht? Und ich bin dann irgendwann einmal in den 70er Jahren, wo ich angefangen habe, Schallplatten zu sammeln, bin ich drauf gekommen, wer das war und was das in Wirklichkeit war.
Aber hast du gedacht, oha, das kenne ich.
Ja, also das ist übrigens auch schon typisch französischer Stil, wenn man denkt, was der Lully macht in den Opern, dass er mischt zwischen Gesungenem und Gespielten, vor allem deswegen, weil dazwischen auf Auftrag des Königs natürlich oder um den König zu gefallen auch immer getanzt worden ist. Es musste immer sehr viel Instrumentalmusik geben. Und bei Charpentier wissen wir definitiv, dass es in den Messen und auch in den anderen geistlichen Werken nicht nur Gesangsnummern gegeben hat, sondern immer auch Instrumentalnummern dazwischen. Beim Tedeum, die Introduktion zum Beispiel, und bei den Messen wissen wir definitiv von der Aufführungspraxis, die mittlerweile halbwegs erforscht ist, dass da Instrumentalstücke auch hineingeschoben worden sind.
Aber also nicht fürs Tanzen.
Natürlich nicht fürs Tanzen, ganz genau. Ja, ja.
Das geht nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, denn falls Ihnen manche Dinge, die wir da heute besprochen haben, ein bisschen bekannt vorgekommen sind, dann gehören Sie vielleicht zu unseren treuesten Hörerinnen und Hörern. Wir haben nämlich vor ungefähr 3 Jahren eine Folge gemacht, nicht nur zu dieser Eurovision-Hymne, sondern zu europäischen Hymnen. Also da kann man auch was nachhören über die Ode an die Freude und die Hymne der Champions League. Mhm. Auch da steht ja bald das Finale an.
Genau, das muss ich unbedingt wieder hören, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Ja, es überrascht uns dann selbst manchmal. Also wenn Sie mehr darüber hören wollen, dann empfehlen wir diese alte Folge, die wir gerne in den Shownotes verlinken werden. Und über andere Verbindungen zwischen Klassik und Song Contest haben wir auch einmal gesprochen, auch darüber, warum sich Song Contest-Nummern so gern an Opernelementen bedienen. Mhm. Und da haben wir geredet mit unserem hauseigenen Gesangs- und Song-Contest-Experten Clemens Patek hier bei der Presse.
Das kann ich mich allerdings gut erinnern.
Das war auch eine sehr lustige Folge. Wirst du den Eurovision Song Contest verfolgen dieses Jahr, wo
ich
er ja in
nicht.
Wien ist?
Nein, ich habe doch dich, Katrin. Du wirst mir dann sagen, ob da irgendetwas drinnen war, worüber wir hier im Podcast sprechen sollten.
Deal, so machen wir das. Mhm. Passt. Also falls es soweit ist, dann wird man es hier hören.
Dann würde ich vorschlagen, zum Abschluss hören wir noch, wie Charpentiers Te Deum klingt, wenn Pauken und Trompeten sich mit Chor- und Gesangssolisten vereinen, nämlich den letzten Satz.
Ich wollte dich fragen, wie es endet.
Siehst du, das wollen wir wissen. Also, das Te Deum schließt mit In te Domine speravi non confunda in aeternum. Also, auf dich hoffe ich Gott und ich werde nicht, sozusagen, ich werde nicht abweichen. Ja, das ist abendländisch sehr, sehr wichtige Phrase, weil das wirkt hinein. Das Te Deum war, wie gesagt, eines der wichtigsten Gebete im christlichen Raum und wirkt in den Köpfen sehr, sehr stark. Wenn wir überlegen, das faustische Prinzip, dass er etwas schaffen will, dass die Spur von seinen Erdentagen nicht in Äonen untergeht, dann ist das ein Echo des Gotteslobs, dass ich sage, ich vertraue in dich, Gott, und ich werde in Ewigkeit nicht abweichen davon. Also du wirst mich halten und ich weiß es. Und das faustische Prinzip ist, ich mache mir das selber sozusagen. Also das ist eine große Ding. Das ist, hat ganz sicher damit etwas zu tun. Also jetzt hören wir mal eine Version, das, wie das geht, wenn wir auf Gott vertrauen, dann können wir uns darauf verlassen. Mit Pauken und Trompeten, Marke Charpentier.
Derart beschwingt stürze ich mich jetzt in den Song Contest Wahnsinn. Lieber Willi, ich gebe dir 12 Punkte.
Danke, ich gebe dir mindestens 12 Punkte. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber ich glaube nicht. Und Sie geben uns bitte
Fünf Sterne. Reicht.
Genau.
In der App, in der Sie uns hören, darüber freuen wir uns immer sehr. Und über Post freuen wir uns auch.
Wenn Sie etwas finden, wo Sie meinen, da könnten wir was dazu sagen, dann bitte podcast@diepresse.com.
Danke fürs Dabeisein.
Wiederhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.